Ja,
willkommen, Thorsten von Komodo hier am Radiotalkstand.
Ja, danke, Jens.
Was ist denn eigentlich Komodo?
Komodo ist eine Installationsplattform für ein Ubuntu-System, wo man sich Programme zusammenstellen kann in ein Bündel, wie wir es nennen, was nichts anderes ist als Metapakete für unterschiedliche Versionen von Ubuntu. Und diese ganzen Programme kann man zusammenpacken und dann auf seinen Rechner in einen Klick installieren oder auch eine Live-DVD daraus zusammenstellen.
Und diese Live-DVD, wie ist die ausgestattet? Also mit, dann schon mit meinen Auswahlen oder noch als Standard, wo dann die Pakete da drauf gepackt werden?
Genau, das ist Standard. Da kann man auswählen, eine Ubuntu, Kubuntu oder Subuntu Desktop-Umgebung und dann werden die ganzen Programme, die man da ausgesucht hat, direkt in dieses Paket mit reingepackt. Und wenn man dann eben halt sich so ein ISO zusammenbaut, da sind die ganzen Pakete mit drin und man kann dieses dann schön herunterladen und schön weiterverteilen und sagen, hallo, das ist meine Ubuntu-Installation mit meinen ganzen schönen Programmen drauf. So.
Auch eine interessante Variante, ja. Und wie finanziert ihr euch?
Ja, die finanziellen läuft momentan über Spenden, auch ein bisschen schleppend und es sind eben halt dann auch zwei, die das eben halt machen, die da auch ein bisschen Geld reinstecken. Das ist ja eben halt momentan so ein bisschen Community finanziert, wobei die Entwickler auch da eben halt nicht nur Engagement reinstecken, sondern auch ein bisschen Geld, weil es momentan noch ein bisschen Spenden fehlt. Oh, das war gerade, glaube ich, eine Werbung dafür zu spenden.
Ach, na ja, wir sind doch auch auf Spenden angewiesen, also warum nicht untereinander werden?
Ja.
Und seid ihr jetzt alle irgendwie aus, von einem Ort, dass ihr euch immer da aufeinander hockt oder wie läuft das bei euch?
Nee, gestartet hat das Projekt in Bremen, wo ich auch herkomme. Aber es sind momentan aktiv vier Leute drin und zwei, die das noch so ein bisschen nebenbei machen. Aber diese vier Leute kommen immer zwei aus Bremen, einer aus Göttingen und ich aus Berlin. Also sind wir dort vier verschiedene, die sich nicht jeden Abend gerade so in der Stammkneipe treffen können, sondern da läuft das dann doch schon viel Open-Source-Bereich, wie das auch so häufig ist, über IRC, über E-Mail, über Skype, mal eben kurz sich sehen und oder eben halt nach diesem Linux-Tag morgen bei mir ein Hackfest, wo die Leute eben halt die anderen drei dann zukommen und wir dann zusammen gemeinschaftlich programmieren bei mir in der Stube sozusagen.
So als Ausnahme in der Regel.
Genau, als Ausnahme für die Regel. Man muss das ja nutzen, dass man gerade zusammen auf einen Ohren hackt.
Du sagtest vier Leute. Das heißt, ihr könntet wahrscheinlich auch noch mehr Entwickler brauchen, oder was?
Ja, klar. Also da haben wir momentan unsere Plattform baut auf Ruby on Rails und beschäftigt sich sehr viel mit Debian-Paketverwaltung, weil da ja diese ganzen Pakete geschürt werden müssen. Also es ist ein Aufsatz für eine Debian-Paketverwaltung und dort sind sehr viele Sachen, die man da auch bei beachten muss. Da fehlt uns eigentlich gerade noch jemand, der noch ein bisschen mehr in dieser Debian-Paketverwaltung drin ist. Da würden wir ganz gerne Entwickler für haben und noch einen auch noch in Ruby on Rails, der uns da noch ein bisschen mehr unter die Arme greifen kann, gerade was auch Design sowas angeht, weil unsere Usability, wurde uns schon hier gesagt, nicht hundertprozentig ist und wir daran noch ein bisschen arbeiten müssen, weil die Nutzer nicht alle hundertprozentig das nachvollziehen konnten, von dem Workflow her, wie das immer so stattfindet. Also da müssen wir sicher auch noch mal ein bisschen ran. Vielleicht machen wir das ja morgen.
Drück die Daumen. Du hast vorhin was von einem IRC-Channel gesagt. In dem letzten Interview vom Mai letzten Jahres, glaube ich, hast du, glaube ich, noch gesagt, es gibt sowas nicht. Habt ihr jetzt einen öffentlichen eingerichtet oder einen geheimen, über den ihr euch untereinander unterhaltet?
Nee, wir haben zwei und sogar öffentliche. Das sind, jetzt fast auf den falschen Fuß. Nee, ich glaube auf den falschen Fuß. Aber ich habe immer in mein Shell-Programm das so eingestellt, dass die automatisch geöffnet werden. Deswegen gebe ich die nie ein. Ich glaube, de-komunto und en-komunto, weil das für Englisch und Deutsch ist. Und wir haben auch noch einen internen, den ich nicht verrate. Und aber die sind auch
unter uns.
Die sind aber auch über unsere Webseite zu erreichen. Das ist nämlich auch noch ganz gut, wenn man da auf Komunto klickt, also www.komunto.org ist die oder .de, das ist eigentlich dasselbe, da ist die Adresse und dann kann man auf Komunto klicken und dann ist da so eine Box, wo dort steht, wie man uns erreichen kann. Da sind auch die IRCs angegeben. Also, aber ich glaube, das war schon richtig, wie ich sie gerade genannt habe.
Also wir werden, falls es nicht richtig ist, auf alle Fälle nachher für die Podcast-Hörer in unserem Blog dann, falls notwendig, richtig stellen.
Gut, okay.
Wie viele Leute nutzen denn so mittlerweile Komunto als Anwendung oder als Distribution ist es ja nicht ganz, ne?
Nee, Distribution ist es nicht. Es wird da immer so ein bisschen gesagt, ja, ist das eigentlich eine eigene Distribution? Das stimmt nicht. Es ist eben halt, es baut auf eine Ubuntu-Distribution auf und wir ändern da auch nichts dann an dieser Distribution. Wir ändern nur eben halt die Zusammenstellung. Es ist ja auch so, dass Canonical dort das auch mit bestimmten Paketen ausliefert. Zum Beispiel ist jetzt GIMP nicht mehr mit drin und andere Programme sind dann eben halt noch drin und wir sagen, wir nehmen eine andere Zusammenstellung oder eher gesagt, wir sagen nicht, wir nehmen eine andere Zusammenstellung, sondern lassen das ja den User entscheiden, welche Zusammenstellung er möchte. Das war aber nur ein Teil der Frage. Wie viele Nutzer. Da haben wir momentan 800 sind bei uns darauf aufmerksam geworden, die bei uns das nutzen. Dort ja, haben wir mittlerweile, glaube ich, auch einige im Ubuntu-Markt sozusagen erreicht. Viele haben uns schon mal wahrgenommen. Gut, aber auch jetzt auch noch nicht ein riesengroßer Kreis, was jetzt von unseren Serverkapazitäten her ist, können wir aber auch noch gut welche vertragen. Mhm. Wir haben dann einen ganz guten Server, also das kriegen wir noch hin. Bloß wenn das dann irgendwie so viel werden wie auf Ubuntu Users, dann wird es für uns auch ein bisschen eng, da müssen wir wieder mal drüber nachdenken.
Und sind die entsprechend Keimzelle Bremen hauptsächlich in Bremen angesiedelt oder sind die über Deutschland verteilt?
Das ist ganz weit verteilt und auch nicht nur über Deutschland, sondern wir haben auch im englischen Bereich mittlerweile Anwender. Das hat damit zu tun, wir haben eine englische Übersetzung schon vor einem Jahr angekündigt und haben dort in Linux Magazin damals einen Artikel gehabt und auch auf Englisch, wo da was schon angekündigt wurde und da hatten wir dann auch andauernd immer Nachfragen, wann es denn das nun auf Englisch geben würde. Und da haben wir auch ein bisschen hinterhergehangen, aber am Anfang des Jahres haben wir das endlich mal realisieren können. So ein halbes Jahr später, als das schon Leute haben wollten, braucht man eben halt Manpower zu, ist eben halt so. Und das hat dann eben halt doch schon auch viele Nutzer dann irgendwie auch schon da gehabt. Also ich weiß jetzt nicht die Zahlen, wie viele aus dem Ausland kommen und wie viele aus Deutschland, aber ist jetzt nicht nur auf irgendwie eine Keimzelle, irgendwie ein ganz bestimmter Bereich irgendwie angesiedelt. Nee.
Die Übersetzung funktioniert die wie bei Ubuntu selbst über dieses Launchpad heißt es dann? Wie heißt es da?
Das heißt Rosetta, das ist Rosetta, ein Launchpad ja. Mit drin. Ja. Das funktioniert bei uns über PO-Files, die wir zur Verfügung stellen. Das ist eben halt auch nichts anderes, was man aus Rosetta rausbekommt und dort übersetzen kann. Wir haben Launchpad dort nicht genutzt, weil wir haben mit Launchpad darüber geredet und die hatten dort Schwierigkeiten, ein Webprojekt zu übersetzen. Das konnten die sich erst gar nicht richtig vorstellen. Und jetzt scheitert es noch daran, dass sie dafür dass sie 250 Euro haben wollen im Jahr. Dafür, weil wir unseren Source Code noch nicht freigegeben haben, was wir auch erst später machen werden.
Ah ja. Ansonsten hätte ich gesagt, gucken, schnell hinter der Mark Shuttle auf der Tunnel laufen, dann könnt ihr das ja irgendwie regeln.
Ja, wir hatten auch mal versucht, das Launchpad selbst aufzusetzen, aber das ist gar nicht so leicht und das haben wir ohne Canonical-Entwickler auch, hätten wir das gar nicht geschafft. Rosetta ist gar nicht so gut, ein Launchpad zu verwenden dort, weil man da gar nicht alles so einstellen konnte, wie wir es einstellen wollten. Also das war ein bisschen kompliziert.
Aber durch die Weiterverwendung dieses Dateiformates besteht ja jederzeit die Möglichkeit, dass dann noch was zu realisieren.
Ne? Genau. Wir wollen das auch noch mal gucken, weil wir momentan auch noch in anderen Sprachen auch Leute hatten, die gesagt haben, das wäre ganz toll, wenn das dann, sagen wir auch, okay, wir kennen uns in diesen Ländern vielleicht nicht aus, aber wenn ihr da irgendwelche Manpower habt, die ihr dann eben halt dafür nutzen könnt, dass das übersetzt wird, haben wir gar keine Probleme mit. Vielleicht ist das noch mal ein Ansatz, dann zu gucken, ob wir da ein Launchpad dafür nutzen, also dieses Rosetta Launchpad, ja.
Und für Leute, die jetzt Komuto schon kennen, was ist in letzter Zeit neu hinzugekommen?
Ja, also wir waren vor einem Jahr hier und hatten das auch vorgestellt. Dieses Jahr haben wir es dann eben halt auch vorgestellt. Also ist diese englische Version hinzugekommen. Es ist dieses Live-DVDs-Erstellen hinzugekommen. Das hatten wir vorher noch nicht. Vorher haben wir das nur über eine Nachinstallation gemacht, also dass Metapakete gebaut wurden und dass man nur auf ein bestehendes Ubuntu installieren konnte, was natürlich Windows-Nutzer, die vielleicht umsteigen wollten, natürlich irgendwie nicht viel geholfen hat, weil die gesagt haben, ja, da muss ich ja immer noch erst installieren, kann mir das gar nicht angucken. Ja. Und jetzt kann man es auf DVD brennen, eben halt eine Live-DVD starten und auch bei uns auf dem Server die starten und sich das auf unseren Server sozusagen angucken, in so einer Virtualisierungsumgebung. Das ist jetzt ganz neu, das haben wir hier jetzt schon, wir programmieren nicht nur morgen, sondern wir haben auch gestern noch kurz ein Hacking gemacht und haben das dort realisiert. Also das ist gerade noch ein Beta-Feature und wenn da irgendwas gerade nicht funktioniert, dann bitte um Nachsicht. Es steht bereit, aber es funktioniert auch bisher, also aber erst seit gestern released.
Gut, dass wir nicht vorgestern das Interview geführt haben.
Genau.
Du sprachst gerade an die Windows-Benutzer. Gibt es da Möglichkeiten, dann irgendwie Einstellungen und sowas zu übernehmen? Oder nur die normalen, soweit es geht, wahrscheinlich dann eben über Firefox und sowas, die wahrscheinlich die Sachen ja übernehmen für sich selbst?
Ja, genau. Also so die Möglichkeit gibt es noch nicht, dass sie übernommen werden. Wir können nämlich momentan auch auf diese Live-DVD noch keine Einstellung mit unterbringen, dass die dann da mit drauf sind. Das werden wir in den nächsten Wochen realisieren. Und dann müssen wir uns nochmal reingucken. Wir haben nämlich auch gedacht, dass es ganz sinnvoll ist, wenn man das unter Windows vielleicht auch so nutzen kann, dass wirklich auch diese ganzen Windows-Einstellungen kommen. Und da gibt es ja schon ein Projekt, das Ruby-Projekt, was dieses macht. Dort haben die einen Installer unter Windows, der die ganzen Sachen kopiert und dann in die Ubuntu-Sache damit einbringt. Und dann müssen wir uns nochmal mit den Leuten zusammentun, um zu gucken, wie kann man da die Synergien nutzen und vielleicht mit denen ein gemeinsames Projekt machen oder vielleicht können wir das auch irgendwie in unseren Source-Code mit unterbringen, dass das dann funktioniert. Das wäre, glaube ich, auch nochmal ein ganz sinnvolles Feature.
Und nochmal eingehend auf die Anwender. Gibt es da auch sowas wie Großanwender? Also Leute, die, was weiß ich, eine Firma, die so, was weiß ich, 5 PCs damit umstellt oder sowas in der Richtung?
Wir haben jetzt den ersten Großanwendungsfall. Also wir führen natürlich auch kein Buch über die Nutzer, was die jetzt alles bei uns machen. Also es kann durchaus sein, dass auch welche mehrere Installationen damit machen, aber mit uns dann nicht in Verbindung getreten sind. Mhm. Aber es gibt eben halt ein Projekt, was mit uns in Verbindung getreten ist. Das ist das SSS-Projekt, das heißt School Service Support Projekt, das ist in Bremen angesiedelt, eben halt da dann doch wieder in der Heimat. Das ist eben halt so, dass die ein Linux-Desktop-Projekt machen und dort kommen wir auch mit rein, um dieses Linux-Desktop besser an den Schulen zu verteilen und dort eben halt das auch besser auszuloten. Dieses Projekt ist momentan noch im Anfangsstadium und soll im Produktivbetrieb ab nächstes Schuljahr wohl eingesetzt werden und dann müssen wir mal gucken, wie das sich dann entwickelt.
Da haben wir auf alle Fälle schon mal einen Ansatz für das nächste Interview. Mal gucken, was da passiert ist.
Genau. Also es ist eben halt so, dass das Verwaltung sind. Wir dachten eigentlich schon, wir könnten damit auch schon viel weiter sein, aber es ist eben halt Verwaltung und da sind auch sehr viele Behörden auch mit drin. Dann gibt es so eine Stelle, die eben halt auch die Software überprüfen müssen, ob die für die Schule geeignet ist und sowas. Und mit solchen Themen haben wir uns gar nicht so viel auseinandergesetzt und hören das nur immer von den Leuten, die das dann umsetzen und denken, oh Mann, eigentlich habt ihr schon das Tool, aber ihr habt wirklich ganz schön viele Probleme noch im Vorhinein zu lösen. Das ist wirklich schade.
Weißt du im Prinzip, auf welche Basis die umstellen wollen? Oder auf Ubuntu, Komuto umstellen wollen? Auf GNOME oder auf KDE? Oder?
Das ist noch in der Konzeption mit drin. Es ist ein Ubuntu-System, also GNOME-Oberfläche. Ja. Mhm. Aber das ist nicht ganz raus, ob das wirklich so umgesetzt wird. Das kann auch sich noch wieder verschieben, ja.
Und wenn ich so ein Metapaket gebastelt habe, wo nur Programme drin sind, die für KDE gedacht sind und ich habe auch ein Kubuntu unten drunter, möchte dann aber jetzt dann wechseln zu Ubuntu mit GNOME. Habe ich dann mit dem Metapaket Probleme oder Arbeit? Oder Arbeit, besser gesagt?
Nee, eigentlich gar nicht. Man kann das genauso gut auch auf dem Ubuntu-System installieren. Über die Abhängigkeiten werden ja auch die ganzen Paketquellen alle nachinstalliert, die für die ganzen KDE-Bibliotheken notwendig sind. Natürlich müsste man dann mal gucken, ob diese Programme unter GNOME dann irgendwie alles so schön aussieht, weil ich denke mir auch immer, dieses auch Amarok nutze ich dann unter GNOME und irgendwie so ganz schön sieht es da nicht so aus. Naja, aber prinzipiell möglich ist es auf jeden Fall, ja.
Gut. Ich glaube, wir haben ein, also aus meiner Sicht haben wir alles. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Spendenaufrufe, Hilferufe?
Ja, spendet bitte. Ne? Komm, besucht unsere Seite und probiert es einfach aus. Also www.kumuntu.de, also jeder, der ein Ubuntu-System benutzt, ist natürlich jetzt auf dem Ubuntu-System begrenzt, obwohl das eigentlich auch auf jedem Debian basierten System machbar wäre. Aber probiert es einfach aus, sendet uns Feedback, darauf sind wir scharf. Wir wollen wissen, ob euch das was hilft oder wer weiß was, weil nichts ist bekloppter, wenn man irgendwie gar kein Feedback hört und gar nicht weiß, ob das jetzt irgendwie gut genutzt wird oder nicht. Und davon leben wir und freuen uns dann auch über jedes Feedback, was wir bekommen.
So, also schreibt, meldet euch, wie auch immer. Ich danke dir fürs Gespräch
und
freue mich schon auf nächstes Jahr, wenn wir uns dann über das Großprojekt noch näher unterhalten können.
Ja, das hoffe ich auch mal. Bis dann.
Vielen Dank, Thorsten.
Ja, danke. Nein.